Der Bibelabschnitt, der uns heute gegeben ist, zur Predigt, als Grundlage für die Predigt, steht 1. Korinther 9. Wir haben es in unseren Informationen zum Gottesdienst abgedruckt, sodass wir mitlesen können. Denn dass ich das Evangelium predige, sagt Paulus, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Täte ich es aus eigenem Willen, so erhielte ich Lohn. Tue ich es aber nicht aus eigenem Willen, so ist mir doch das Amt anvertraut. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium predige ohne Entgelt und von meinem Recht am Evangelium, dass ich nämlich Geld dafür kriege, nicht Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich doch selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne, denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern ich bin eingeschlossen, genötigt im Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Was das für ein Gefühlsausbruch des Apostels. Ich muss das Evangelium predigen. Das gilt nicht für mich. Ich bin heute dankbar, dass ich das Evangelium predigen darf hier in Korntal. Deshalb finde ich es immer lieb, aber nicht nötig, dass man nach dem Gottesdienst dem Prediger dankt. Das ist ein Vorrecht. Aber ich fühle mich auch sonst manchmal genötigt, Jesus bekennen zu können. Gerade 14 Tage her, da war ein Ehepaar bei uns, so nach allem, was sie erzählt haben, weit weg von Gott und Kirche und Bibel. Sie haben sogar sich damit gebrüstet, dass sie ihre Hilfe bei okkulten Machenschaften suchen. Und in mir war es ein Schreien, Herr Jesus, gib doch das Stichwort, dass ich auch auf dich hinweisen kann. Herr Jesus hat gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Zeugen werden aufgerufen, die warten auf Stichwort, die können sich nicht einfach selber vordrängen. Jesus gibt das Stichwort. Und plötzlich ist das Gespräch so gelaufen, dass ich ohne große Schwierigkeit sagen konnte, darf ich jetzt nicht mit euch drüber beten, zu Jesus. Doch. Und am Schluss haben die beiden geweint, in der Nähe des Herrn Jesus. Es gibt eine innere Nötigung. Ohne diese innere Nötigung hat es gar keinen Wert, wenn wir sagen, ihr müsst Jesus bezeugen. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Sonst gibt's bla bla bla. Gibt eine Nötigung. Ich habe es bei meinem eigenen Vater erlebt. Der war kein Pfarrer. Der hat nach dem Krieg wieder das ganze Fachschulwesen in Württemberg aufgebaut, Berufsschulwesen. Und wenn er die Direktoren zusammengerufen hat, hat er immer morgens eine Andacht gehalten. Mit einem Jesuswort. Zuerst hat er gesungen, großer Gott, wir loben dich. Weil mein Vater überzeugt war, ohne das Evangelium von Jesus, so hat er es uns in seinem letzten Brief aus der Krankheit geschrieben, ohne das Evangelium von Jesus fallen die Menschen den grausamsten Irrtümern anheim. Dann haben wir keine Orientierung mehr. Das Evangelium ist was Hilfreiches für alle Menschen. Und also die Andacht gehalten, und da waren es Christen, die gesagt haben, Herr Ministerrat, holen Sie doch dazu einen Pfarrer. Sie machen das schon recht, aber es ist schlecht, wenn Sie als der Chef das halten. Es ist besser, wenn es neutraler macht. Und da hat mein Vater immer was gesagt, wir haben nach 1945 die Zeit des Wiederaufbaus als Chance Gottes, als Geschenk angesehen, mit Gott zu leben. Und davon möchte ich nicht abrücken. Ich muss. Also habe ich begriffen, es gibt diese Nötigung. Ich muss Evangelium weitersagen. Natürlich gab es damals, und so können wir bloß den Abschnitt verstehen, Menschen, so wie es mein Vater auch erlebt hat, zu allen Zeiten, die gesagt haben, wir können doch nicht wie Sektierer das Evangelium verhökern. Wir müssen Glauben für uns behalten, ist ganz recht. Aber es klingt so überheblich, wie wenn wir die Wahrheit für uns gepachtet hätten, wenn wir so mit dem Evangelium kommen. Und da hat Apostel Paulus gesagt, und das ist der Inhalt des Abschnittes, ich will euch mal sagen, was Evangelium ist. Wenn Sie den letzten Satz lesen, Vers 23, ich tue alles um des Evangeliums willen, geht doch nicht darum, wie ich dastehe. Dürft euch nicht rausbringen lassen, wie ich sage, ich muss. Es geht ums Evangelium. Das hat eine Würde. Die darf man nicht verschweigen, um der Menschen willen. Lassen Sie mich einen Augenblick innehalten, wissen wir eigentlich, was Evangelium ist. Seit der Aufklärung, seit 250 Jahren, wurde bei uns abendländischen Menschen glattgehobelt, abgeholzt, was eigentlich jedem Menschen elementar bewusst ist. Dass man nicht hoppla hopp mit Gott spielen, mit ihm sprechen kann. In allen Religionen, noch beim letzten Stamm am Amazonas, Stamm der Indianer, gibt es einen letzten Respekt vor Gott. Berechtigt. Am Sinai hat Gott zu Mose gesagt, mache eine Grenze, mache einen Zaun. Zu mir kann niemand durchbrechen. Mit mir steht man nicht auf du und du. Und als Gott seine Gebote gegeben hat, ich bin der Herr, dein Gott, da haben die Israeliten gesagt, Moment mal, die haben Leine gezogen, sind weggegangen. Mose, sprich du lieber mit Gott, wir können die Stimme nicht ertragen. Wenn sie diese Geschichte in Indien und Afrika erzählen, werden die Menschen sagen, ja, das wissen wir auch. Es gibt einen Respekt vor Gott. Kann nicht jeder sagen, ich glaube auch an Gott. Und selbst in Israel ist ja die Tragödie, dass die Propheten immer wieder gesagt haben, wenn ihr Gott pausenlos den Rücken zukehrt, wird auch Gott euch den Rücken zukehren. Und wenn der Apostel Paulus sagt, Verstockung ist Israel zum großen Teil widerfahren, ist das die Tragödie Israels bis heute. Dass eine Mauer ist zwischen Gott und Israel. Eine Mauer zwischen Gott und uns Menschen. Die Schriftsteller unserer Zeit begreifen das noch. Die sprechen von einer gottlosen Welt, in der der Teufel los ist und Betrug und Gemeinheit und Geldgier. Und jetzt hat Gott in seiner Liebe noch einmal eine Rettungsaktion gemacht und diesen Zaun durchbrochen. Die Mauer durchschlagen, eine Bresche geschlagen und Jesus durch die Bresche geschickt. Und er hat seinen Körper an dieser Bresche zerschunden. Und jetzt gibt es einen Durchgang zu Gott. Heute steht in der Losung als neutestamentliches Wort, ich bin die Tür. Liebe Freunde, dass wir zu Gott kommen können, zum heiligen Gott mit Jesus. Das Evangelium. Und dass Gott zu uns kommen will, so wie Jesus gesagt hat, wer mich liebt, den wird der Vater lieben und ich werde ihn lieben. Und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Wir kommen ganz dicht zu euch, in euer Leben. In eure armselige Existenz kommen wir. Ihr seid mir nicht zu wenig. Ihr seid nicht abgeschrieben. Dieses Evangelium, frohe Kunde. Es muss doch bekannt werden, denn ohne dieses Angebot des Evangeliums haben doch Menschen den Tod vor Augen, den ewigen Tod, aus. Aber wir können nochmals zum heiligen Gott kommen, anhängen an Gott, anklammern und anknüpfen an Gott. Ich tue alles um des Evangeliums willen, um dieses großartigen, einmaligen Evangeliums willen. Der Apostel Paulus überschlägt sich mit immer neuen Begriffen, das Wort der Wahrheit, das Evangelium von der Herrlichkeit Gottes, einmalige Kunde. Wir sind bevorrechtigt, dass wir Sonntag um Sonntag wieder daran erinnert werden, was Fakt ist zwischen Ihnen und Gott, zwischen mir und Gott. Am Sonntag muss man nicht in die Kirche, so die Chance, einmal in 7 Tagen wieder ans Wichtigste erinnert zu werden, ans Evangelium. Nun gab es damals schon Leute, und das ist uns klar, sonst hätte der Apostel Paulus nicht so reagiert, die gesagt haben, naja, Gott ist doch die Liebe, und in allen Religionen, wenn man es ernst nimmt, kommt man irgendwie zu Gott oder Allah oder dem Höchsten oder letzten Wahrheit. Warum immer Jesus und Glaube? Wenn Sie im Gespräch sind mit Ihren Nachbarn und Freunden und der eigenen Familie, dann kennen Sie all die Sprüche. Es kann ja jeder Mensch seinen Senf dazugeben. Da müssen wir uns darauf einstellen. Aber schlimm ist, wenn in der Christenheit selber gesagt wird, naja, mit dem kann man ja heute nicht mehr so kommen. Muss man ein bisschen anders sagen, wir sind andere Leute, muss man unserem Denken, unserer Zeit anpassen. Es geht schon los im Kindergarten. Ihr könnt doch nicht mehr die alten Jesuslieder singen mit den Kindern und die Jesusgeschichten. Wir sprechen vom Christkindle und von dem Gott, der die Äpfel wachsen lässt und die Maikäfer und die Blümlein. Und die Konfirmanden. Ich habe sogar in den letzten Wochen viele Echos gehört. Wir waren bei der Konfirmation. Ha, da mussten die Konfirmanden nicht mehr die alten Sprüche aufsagen, sondern die haben selber formuliert, was sie von Gott und von der Welt halten. Entschuldigung, das ist unerheblich. Was ich oder was die Konfirmanden von Gott und der Welt halten. Wenn ich nicht mehr lerne, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat und erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und Gewalt, ist wichtiger als ein Goethe-Gedicht, dass man das weiß und im Herzen hat. Das geht bis hinein in unsere Missionseinrichtungen, dass ihnen nahegebracht wird, ihr könnt doch schließlich nicht mehr wie früher das Jesus verkündigen, lasst doch den Asiaten und den Hindus ihren Hinduismus, aber tut ihnen Gutes, baut Krankenhäuser und Hebammenstationen. Und da hat Apostel Paulus gesagt, Entschuldigung, das Evangelium kann ich nicht anpassen. Ich kann das Evangelium nicht verleugnen. Im Römerbrief heißt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Die Anpassung, die immer wieder gefordert wird, hat auch ihre Grenzen. Wird ja oft gesagt, aber Apostel Paulus hat doch gesagt, man soll den Juden Jude werden und Griechen Grieche. Entschuldigung, dann lesen Sie doch mal, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin den Juden geworden wie ein Jude, obwohl ich nicht mehr unter dem Gesetz bin. Und denen, die ohne von Griechen kein Wort, er hat nicht auf den eleusinischen Altären geopfert. Wird Paulus entstellt, um eine Begründung zu haben? Schon der Apostel Paulus hat ja gesagt, man soll sich anpassen. Ich kann mich nicht mit allem anpassen. Der Apostel Paulus ist nach Athen gegangen und vorher hat er sich innerlich empört, dass ihm alles Innere umgedreht hat, als er die Götzendienst sah, aber als er dann mit den Athenern gesprochen hat, hat er seinen Grimm vom Heiligen Geist dämpfen lassen und hat gesagt, ich habe gesehen, ich bin durch eure Stadt gegangen, ihr wollt fromme Leute sein, ihr habt eine Fülle von Tempel und Altären. Aber jetzt erzähle ich euch den wahren Gott. Aber erstmals, er hat zuerst Anteil genommen. Und dann hat er bei Jesus gelernt, Jesus hat dem Nikodemus gesagt, Gott hat die Welt geliebt, damit er seinen Sohn gab, damit man an den glauben soll, wenn man das ewige Leben haben will. Aber am Anfang hat Jesus, der müde Jesus, stundenlang dem Nikodemus zugehört auf seine klugen, frommen, theologischen Bedenken, ist drauf eingegangen. Bis der Nikodemus merkt, der meint es ernst mit mir. Und Jesus ist am Brunnen von Sychar auf die etwas konfusen religiösen Vorstellungen der Samariterin eingegangen und hat nicht gesagt, Quatsch, jetzt wollen wir mal Sache reden. So hat mit ihr geredet drüber. Bis er dann der Augenblick kam, dass sie gesagt hat, bist du der Prophet? Da war plötzlich das Stichwort da. Und Jesus ist nicht durch die Hallen von Bethesda gegangen, wo viele Kranke, Blinde waren, Lahme, und hat Traktate verteilt, aber er hat den gesehen, der 38 Jahre ohne Hilfe war, und hat gesagt, wie geht das denn? Wie ist denn gelaufen, die ganze Geschichte? Und dann hat er ihm das Heil begehrt. Der große Evangelist Spurgeon hat einmal gesagt, wir sind nicht alle berufen, Jesus mit Worten zu bezeugen. Hat Spurgeon gesagt, der Evangelist. Wir können für Menschen beten, wir können Menschen Liebe erweisen, wir können, heute würde ich sagen, wir können Menschen einladen, unser PKW mitzufahren zu Prochristveranstaltungen, wir können sagen, wollen Sie nicht mal zu unserem Abendgottesdienst kommen, die nehmen Sie mit. Muss nicht jeder sprechen, nicht jeder hat die Gabe. Aber der Herr Jesus hat denen, die von ihm sprechen, die Gabe gegeben eines tiefen Mitgefühls, einer ganz, ganz großen Liebe und Zuneigung. Dass sie eine Liebe haben, die weit ist wie das schützende Hafenbecken von Southampton, so hat Spurgeon gesagt. Man kann keinen Menschen zu Jesus herjagen, herschwatzen. Man kann erst recht nicht Säure über Menschen gießen, die schwer tun mit dem Glauben. Aber man kann sie zu Jesus hin lieben. Es spricht Paulus dahinter gestanden, ich bin allen alles geworden, dass ich etliche gewinne. Ich durfte ja viele Vikarskurse halten, Gespräch sein mit jungen Pfarrern, die alle so überzeugt haben, der zweitwichtigste Satz im Neuen Testament sei, ich bin den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche geworden, obwohl es gar nicht da steht. Und da habe ich gesagt, wenn ihr das ernst nehmt und euren 80. Geburtstag macht bei einem Gemeindeglied, dann werdet ihr sehen, dass der, der vom Bürgermeisteramt kommt, mit dem Schlips kommt und mit dem Blumenstock in der Hand und mit ordentlichem Schuhwerk, und dass der von der Sparkasse und vom Rathaus so kommt, und da dürft ihr nicht mit zerknitterten Hosen und mit Birkenstock-Sandalen kommen, sondern die Leute erwarten jetzt, dass ihr anständig gekleidet, wie die Festgäste zur goldenen Hochzeit, gell? Also, das gehört aber dazu. Bis hin in solche Kleinigkeiten sollten wir es mal ernst nehmen. Ich bin allen alles geworden. Und zu mir sagt mein Herr Chef, warum haben Sie eigentlich da und durchkommt halt mit dem Schlips? Dann habe ich gedacht, manchmal muss ich auch den Schlips abnehmen, gell? Heute mindestens ist es Jackett. Ich bin allen alles geworden. Das geht nicht darum, dass wir das Evangelium verändern, aber dass wir auf Erwartungen, Wünsche, Einstellungen, Lebensvorstellungen von Menschen eingehen können, Anteil nehmen. Ein Herz so weit wie das schützende Hafenbecken von Southampton. Letzter Satz noch einmal. Ich tue alles um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Wir kennen das Evangelium von Jesus mindestens weit hin. Aber der Apostel Paulus sagt, ist noch gar nicht gesagt, dass ich wirklich am Evangelium teilhabe. Versteht ihr, wenn er sagt, Jesus ist gekommen, um Sünder selig zu machen, und ich bin Nummer eins. Er hat das Evangelium beansprucht für sich. Und wenn er gesagt hat, dass Jesus eingeladen hat, kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen, dann hat er das durchkämpfen müssen für sich. Damals, als er todmüde und alt war und dann noch Kämpfe bekam der Krankheit, hätte er am liebsten gebetet, lieber Gott, tu ein Wunder, mach mich heil, mach mich gesund, lass mich deine Kraft erfahren. Und dann hat er sich durchgekämpft, das sich zu verbieten und zu sagen, der Herr hat zu mir gesagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn ich das bis zu meiner eigenen Sterbestunde mir gelten lasse, ich sage, lieber Gott, noch mal 14 Tage, sondern jetzt in meiner letzten Schwachheit, ich kann kaum mehr beten, sei du mit deiner Kraft mächtig. Ich möchte das Evangelium, das Jesus da ist, für mühselig und Beladene, mir gelten lassen. Vor 10 Tagen auf der Langensteinbacher Höhe durfte ich in Bibelarbeit lernen, dass der Apostel Paulus in Epheser 3 sagt, seinen geliebten Epheser, Heiligen und Geliebten, die waren im Glauben. Ich bete wie ein Weltmeister, so hat er es nicht gesagt, sondern ich werfe mich auf die Knie vor dem Vater, von dem alle Vaterschaft ist, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Stärke, dass ihr stark werdet am inwendigen Menschen, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Dass unser Christsein nicht bloß Tapete ist, Äußerlichkeit, durch und durch Jesus uns bestimmt. Die Freude, die Tür ist offen zu Gott und er will bei mir wohnen. War eine Stunde für Europa, als die baltische Baronin Juliane von Krüdener sich in Riga neue Schuhe anmessen ließ. Ich wusste gar nicht, dass der Schuhmacher zu einer herrnhutischen Gemeinschaft gehörte. Und die hat auch keine fromme Reden geschwungen. Aber die hat gespürt, der ist anders. Der hat etwas, was ich nicht habe. Und der ist frei von dem, was mich im Schach hält. Und hat sie gefragt. Und da hat er von Jesus geredet. Das heißt nicht, wir müssen so handeln, dass Menschen fragen, was ist euer Glaube. Nicht wir handeln. Der Herr Jesus möchte handeln. Das Evangelium ist, dass er handelt. Dass er das Stichwort gibt. Dass er ein Gespräch so laufen lässt, dass wir wirklich genötigt werden zu bezeugen. Aber bis das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ich habe lange Zeit in meinem Leben, gerade aus diesem Bibelabschnitt rausgelernt, weiter zu predigen. Ihr müsst Jesus bezeugen. Paulus sagt, Entschuldigung, ich, wie ihr es haltet, das weiß ich nicht. Aber eine Sache müsst ihr machen. Ihr müsst des Evangeliums teilhaftig werden. Das Evangelium darf nicht bloß äußerlich sein. Sondern muss durchdringen bis euer Herz, dass Jesus bei euch wohnen will. Und dann wird auch bei vielen von euch der Mund übergehen und der Herr Jesus wird Stichworte geben und Sternstunden, wo plötzlich andere Leute überzeugend merken, dass man in einer gottlosen Welt, in der der Teufel los ist, einen ewigen Halt haben kann in Jesus. Halleluja, Amen.